Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Die Love Parade-Katastrophe, die jährt sich in einem Monat zum 7. Mal, hat sich 2010 ereignet. 21 Menschen sind dabei gestorben und über 500 schwer verletzt worden. Die juristische Aufarbeitung, die läuft gerade erst an. Und das ist wirklich Grund genug für viele Menschen im Netz, sich tierisch darüber aufzuregen, dass es jetzt schon einen Film über das Unglück bei der Love Parade-Katastrophe gibt. Einige im Netz finden das pietätlos. Das Leben danach heißt dieser Film und gezeigt wird er gerade zum allerersten Mal beim Filmfest in München. Wir nehmen das zum Anlass, um über solche Filme zu sprechen. Spielfilme, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Das tun wir mit Filmwissenschaftler Tobias Haupts. Und mich hat als allererstes interessiert, was macht denn für Filmemacher den Reiz eigentlich aus, Filme zu drehen, die auf wahren Begebenheiten beruhen?
Ich glaube, Filme, die auf sogenannten wahren Begebenheiten beruhen, haben immer zwei doch ganz starke Attraktionen für den Zuschauer. Auf der einen Seite gibt es so einen bestimmten Live-Charakter, den man eigentlich vom Fernsehen her kennt. Man war dabei, man hat es miterlebt, man wird, und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, man wird Augenzeuge von etwas, was sich einmal so oder so zugetragen hat. Ich glaube, das ist etwas, was natürlich sehr viele Zuschauer attraktieren könnte. Für die Filmemacher selber kann man natürlich so etwas wie einen Wermutstropfen hinzuziehen, denn sie denken sich keine Geschichte aus, sondern sie haben sie gefunden. Sie gehen in die Geschichte, bereiten das auf, bereiten aus dem, was mal passiert ist, ein Drehbuch, eine Geschichte, die vielleicht noch packender ist, noch schrecklicher, aber haben da tatsächlich nicht eigene Fantasie benutzt, sondern haben etwas benutzt, was man schon gefunden hat.
Man könnte ja auch sagen, sie haben sich es vielleicht ein bisschen leicht gemacht, dass die Menschen, die den Film gucken, vielleicht eigene Erinnerungen haben und eigene Emotionen damit reinbringen. Das ist natürlich ein großer Vorteil für die Filmemacher, könnte ich mir vorstellen.
Absolut. Es ist natürlich auch schwierig, denn es ist ja ein Umgang mit Geschichte, der da stattfindet. Und das hat eigentlich mit jedem Film zu tun, der sich auf irgendetwas bezieht, selbst wenn es nicht unbedingt wahr ist, nicht? Wobei man dieses wahr natürlich immer in sehr dicke Anführungszeichen setzen muss. Wenn ich als Regisseur eine Geschichte mache aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, der vor dem Hintergrund dieser Kriege spielt, aber so als Geschichte nicht belegt ist, dann hat das natürlich auch irgendwas mit Geschichte zu tun, bekommt dann aber eine ganz seltsame Deutungshoheit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wenn man darüber nachdenkt, dass Geschichte ja immer etwas ist, was nicht irgendwo da draußen ist, was man irgendwie findet, sondern was immer Analyse, Interpretation, Deutungshoheit eben braucht. Und das sieht man, glaube ich, sehr schön an Filmen, die über die Jahrzehnte oder jetzt auch schon das Jahrhundert der Kinogeschichte hinweg sich auf spezifische Ereignisse beziehen. Ein schönes Beispiel ist immer die Titanic. Die Legende geht, dass Leute tatsächlich überrascht waren, als das Schiff am Ende unterging. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das ist so, dass dieser Film tatsächlich ja 1912 das erste Mal schon im Kino kam. Und das war knapp, nachdem die Titanic tatsächlich gesunken ist und dann immer wieder verfilmt wurde über die Jahrzehnte hinweg. Einmal auch in Nazi-Deutschland 1943, dann wieder von den Engländern und zuletzt eben dann auch von Cameron mit DiCaprio und Winslet in den Hauptrollen. Und man sieht sehr schön, wie diese Idee der Titanic oder das, was man darüber weiß, was man wusste, was auch Augenzeugen berichtet haben, natürlich immer mit in den Film eingeflossen ist, aber die Filme auch verändert hat. Das Wrack der Titanic ist in den 80er Jahren erst entdeckt worden. Und vorher wusste man nicht, dass dieses Schiff auseinandergebrochen ist, nicht? Also in zwei Teile brach und dann gesunken ist, sodass in allen Titanic-Verfilmungen vorher die Titanic als Ganzes sinkt, also monolithisch untergeht und erst in dem Film mit DiCaprio tatsächlich auseinanderbricht. Und das ist etwas, was auch sehr spannend ist, wenn man sich die sogenannten wahren Begebenheiten anschaut, die plötzlich doch dann anders sind, als man sie vorher kannte.
Kann man denn solche Filme, die nach wahren Begebenheiten sind, irgendwie kategorisieren?
Das ist sehr schwierig. Also grundsätzlich hat man ja als Regisseur immer verschiedene Modi, ne? Also einen Modus, in dem dieser Film gehalten wird, was gemeinhin als Genre auch benannt wird, nicht? Also man kann einen Kriegsfilm machen, man kann aber eine Geschichte im Krieg, wenn man mutig ist, auch als Komödie erzählen oder als Drama oder als Thriller. Da ist man tatsächlich eher vom Genre abhängig, das man wählt oder den Modus, den man wählt, in dem man die Gefühle des Zuschauers ansprechen möchte. Eben dadurch, dass es meistens mit Geschichte zu tun hat und meistens eben auch mit Unglücken, hat man oft den Modus eben des Geschichtsfilms und auf der anderen Seite den Modus des Dramas, manchmal auch des Melodramas. Was sind das für Genre? Wie arbeiten die über die Geschichte hinweg, wie arbeiten sie gerade jetzt in dem Moment fürs Fernsehen, für den Film, um sich dieser Muster dann zu bedienen, um den Zuschauer zu erreichen?
Was sind das denn eigentlich für Muster? Können wir die mal aufzählen, ganz konkret?
Also wenn man jetzt tatsächlich so beim Drama oder beim Melodrama bleibt, dann ist es natürlich das Opfer, nicht? Das Opfer oder die Trennung der Geliebten. Das ist etwas, was natürlich sehr oft vorkommt. Der Held, der sich am Ende dann der Feuerwalze, der Bedrohung entgegenstellt, um jemand anderem zu retten. Und das hat man natürlich sehr oft und eben wie auch im Beispiel Titanic, diese Rose David Bukater und die Rolle von DiCaprio, die hat es natürlich so nicht gegeben, sind aber dann vor der Folie des Untergangs eine Geschichte, die durchaus so hätte stattfinden können. Und da bedient man sich dann natürlich dem großen Gefühl der Liebe, die geschworen wird, die dann abläuft. Das ist natürlich eher das Kinomaterial, nicht? Also das große weinende Auge auf der Leinwand, das beim Fernsehen, glaube ich, ein bisschen anders funktioniert.
Das heißt, Schüler sollten sich jetzt nicht, weil sie denken, ach hier, ich habe keine Lust, mich da einzulesen in das Thema, ziehe ich mir doch mal den einen Film rein, bin ich bestens informiert. Das ist keine gute Idee.
Nein, man ist informiert, das ist richtig. Man hat schon eine Ahnung davon, zu welcher Zeit die Titanic gesunken ist, dass sie gesunken ist. Aber es ist der wunderbare Eintritt, wenn man so möchte, sich weiter damit zu beschäftigen. Und wenn das ein Film natürlich geschafft hat, dann ist da schon sehr viel mit gewonnen, neben der Unterhaltung natürlich.
Über solche Filme sprechen wir gerade mit Filmwissenschaftler Tobias Haupts. Aktuell gibt es nämlich einen Film über die Love Parade-Katastrophe. Der liegt im Gegensatz etwa zum Titanic-Unglück, das wir auch schon angesprochen haben, erst sehr kurze Zeit zurück. 2010 war das und ist juristisch ja auch immer noch gar nicht richtig aufgeklärt. Im Netz gab es deswegen ja so einen kleinen Aufschrei wegen Pietätslosigkeit. Das war der große Vorwurf. Tobias Haupts habe ich deswegen gefragt, gibt es denn eigentlich den richtigen Zeitpunkt, um solche Filme zu zeigen?
Den richtigen Zeitpunkt sehr schwierig, denn die Gegenfrage, die ich dort aufbringen wollen würde, wer entscheidet das? Nicht? Und man kann natürlich versuchen, so viele Stimmen wie möglich zu sammeln, die Beteiligten, vielleicht aber auch die Beschuldigten, die Angehörigen, die Veranstalter etc., wenn man jetzt konkret bei dem Love Parade Beispiel bleiben möchte. Die Frage ist aber tatsächlich, wer entscheidet das? Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo, das kann man jetzt gut oder schlecht sehen, wesentlich mehr Stimmen in der Debatte, im Diskurs gehört werden durch die sozialen Medien, durchs Internet, als es vorher der Fall war. Es wird in der Geschichte derartiger Verfilmungen immer Stimmen gegeben haben, die gesagt haben, wir möchten das nicht, das ist zu früh, das berührt unsere Gefühle, die einfach nicht im Diskurs, also in der Debatte ankamen, weil es keine Kommunikationskanäle gab. Das ist heute natürlich anders, nicht? Also es gibt dieses doch unsägliche Wort des sogenannten Shitstorms, der dann ausbrechen kann. Das ist etwas, das gab es in den Dimensionen früher ja nicht. Das heißt, auch das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es ist aber nun mal da, nicht? Und damit muss man arbeiten an dem Punkt. Und eine Schwierigkeit, die ich, glaube ich, daran sehe und die sollte man sich tatsächlich in der Debatte vor Augen führen, ist immer das Beispiel von 9/11. Wir haben immer wieder diese Bilder gesehen, auch im Film, nicht? Also es gibt auch die eine oder andere Verfilmung, wie diese Flugzeuge in die Twin Towers rasen und wie sie dann zusammenstürzen. Und was mich da sehr berührt hat, war tatsächlich der Bericht einer Angehörigen, deren Mann, Vater, Mutter, ich weiß es nicht mehr genau, bei dem Unglück gestorben ist und dann sagte, jedes Mal, wenn ich dieses Flugzeug auf den Turm rasen und dann treffen sehe, sehe ich meine Mutter sterben.
Oh Gott, wie furchtbar.
Das ist etwas, das muss man sich mal irgendwie vergegenwärtigen. Diese Bilder sind schon so ikonografisch geworden, dass man das gar nicht mehr hinterfragt, dass dahinter ja diese Schicksale der Leute im Haus, auf der Arbeit, im Flugzeug drinstehen. Und das ist etwas, Fingerspitzengefühl, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, dem sich aber ein Regisseur doch sehr, sehr annehmen muss, wenn er sich mit so etwas auseinandersetzt. Der Vorwurf, der natürlich immer kommen kann, ist der des billigen Geldes, nicht? Also man möchte schnell etwas produzieren, was die Leute, die vielleicht noch davon bewegt sind, weil es gar nicht so lange her ist, jetzt ins Kino locken, weil man weiß, es ist noch aktuell. Und da zählt natürlich auch dieses Nachricht ist Nachricht, egal ob sie schlecht ist oder nicht. Über den Film wird gesprochen, der Film kann zum Skandal werden, die Leute gehen aber vielleicht gerade deshalb hinein oder schalten ein.
Wie viel Wahres und wie viel Fiktion ist eigentlich erlaubt? Da wird es wahrscheinlich auch keine juristische Regel geben, aber vielleicht genau. Sowas wie Ethik?
Ja, oh, ganz schwierig. Also ich glaube auch, dass es gibt da nicht so eine Regelung, wie man das von Fruchtsäften kennt, nicht? Also wie viel Fruchtgehalt muss drin sein, damit er sich dieses Label noch geben muss. Es ist sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, weil der Regisseur oder der, das gilt glaube ich auch für Schriftsteller natürlich, der braucht ein Narrativ, der braucht eine Erzählung, nicht? Und es reicht dann nicht zu sagen, die Erzählung ist, ein Flugzeug fliegt in ein Haus, sondern man braucht dann eher ein anderes Muster, nicht? Und will ich es jetzt plakativ machen, die Frau, die bald heiratet, sitzt in einem Flugzeug, das in einem Haus fliegt, nicht? Und das klingt dann schon wieder anders, um das zu erzählen. Dann noch mit ein paar Großaufnahmen hat man dann das Melodram.
Ja, dadurch merkt man sich es vielleicht auch besser.
Das schon, das schon. Genau, also das Narrativ ist der Zugang, nicht? Also einfach zu einer Geschichte, nicht? In, wie man dort hineinkommt. Ethik, da ist man jetzt versucht, bei so einer Frage in die pessimistische Kulturkritik zu rutschen. Das will ich jetzt nicht tun. Das sind Vorurteile, denen sich Fernsehen oder Film immer ausgesetzt sah und sieht an der Stelle. Dennoch haben wir ja in Deutschland auch Kommissionen, die sich mit so etwas einsetzen. Also auch die Aufsicht übers Fernsehen, die schaut, dass auch vielleicht derartige Produktionen nicht über die Stränge schlagen, was mir aber jetzt tatsächlich nicht bekannt ist als ein großer Skandal der Medien- oder Filmgeschichte.
Wie vermittelt man denn dem Zuschauer eigentlich am besten, das hier ist Fiktion und das ist Realität oder muss das der Zuschauer selber rausfinden?
Das ist auch ein ganz spannendes Thema, also was uns natürlich in der Filmwissenschaft auch immer interessiert hat, was ist eigentlich Realismus oder noch ein viel schlimmeres Wort, was ist eigentlich authentisch? Wir zum Beispiel an der Filmwissenschaft an der Freien Universität, wir sehen keinen Unterschied darin, ob wir sogenanntes dokumentarisches Material analysieren oder ob wir sogenanntes fiktionales Material analysieren. Unser Spezialgebiet ist die Analyse von audiovisuellem Material. Und das ist vollkommen Wurst, ob es der YouTube-Clip ist oder eben der russische Stummfilm aus den 20er Jahren. Was ein Lernerfolg ist, wenn man so möchte, ist tatsächlich, dass Realismus im Film, und das mag jetzt vielleicht erstmal irritieren, aber dass Realismus im Film ein Gefühl ist. Der Zuschauer soll das Gefühl bekommen, das ist real, das hätte so passieren können. Das ist natürlich sehr artifiziell herzustellen und kann auch immer auseinander dividieren natürlich. Deswegen kann aber, und das erstaunt manchmal, deswegen kann man aber auch sagen, ein Horrorfilm oder auch ein Fantasyfilm, auch ein Science-Fiction-Film kann genauso Realität zeigen wie eben ein Film, der sich ja einem dokumentarischen Gestus verschreibt.
Sagt Filmwissenschaftler Tobias Haupts. Gesprochen haben wir über Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Anlass dafür ist der Film über die Love Parade-Katastrophe, der an diesem Wochenende zum allerersten Mal beim Filmfest in München gezeigt wird. Im Netz gab es dafür ein bisschen Ärger, unter dem Hashtag sozusagen Pietätlosigkeit. Wir haben versucht, das ein bisschen aufzudröseln mit Tobias Haupts.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.